sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer. Wir haben in unserem Podcast schon sehr viel über Schüler und Schülerinnen gesprochen, über deren Lernverhalten, Schwierigkeiten beim Lesen, über den Übergang in die weiterführende Schule, besonderen Förderbedarf und viele Themen mehr. Heute möchten wir den Blick mal auf die andere Seite richten, auf die Lehrkräfte. Wir wollen uns ansehen, wie diese durch ihre Einstellungen zu SchülerInnen den Schulalltag beeinflussen und zum Beispiel eine erfolgreiche Inklusion voranbringen können. Sei es bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf oder auch bei SchülerInnen ethnischer Minoritäten. Die Einstellungen von Lehrkräften ihren SchülerInnen gegenüber, da spielen auch Stereotype eine Rolle. Und diese Stereotype in der Schule nehmen wir heute einmal unter die Lupe. Zusammen mit Hanna Kleen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen am DIPF und untersucht in gleich mehreren Projekten am Institut, wie sich Stereotype von Lehrpersonen im inklusiven Schulkontext auf die Beurteilungen der SchülerInnen auswirken können. Herzlich willkommen, Frau Kleen.
Hallo Frau Himmer, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Stereotype spielen in der Schule eine nicht zu unterschätzende Rolle, sagen Sie. Zum Beispiel bei der Einstellung der Lehrkraft ihren SchülerInnen gegenüber. Eine vorurteilsfreie Lehrkraft gibt es also nicht?
Ja, so ganz vorurteilsfrei vermutlich nicht. Welche Vorurteile eine Lehrkraft jeweils hat, das weiß ich natürlich nicht immer oder wie stark die ausgeprägt sind. Das kann natürlich individuell ganz unterschiedlich sein. Allerdings muss man hier auch sagen, dass das kein lehrkrafttypisches Phänomen ist, sondern dass wir alle Vorurteile und alle Stereotype haben. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Unterscheidung. Vorurteile, das sind eher die Gefühle, die wir verbinden mit anderen Personen oder Gruppen. Also so etwas wie positiv oder negativ, unsere Emotionen also. Und Stereotype, das ist unser Wissen gegenüber dieser Gruppe. Also so etwas wie Mädchen können Sprache und Jungs können Mathe. Das wäre ein Stereotyp beispielsweise. Mhm. Und zusammengefasst werden die eben oft Einstellungen genannt und diese Einstellungen können dann ja auch zur Diskriminierung führen. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Person tatsächlich ganz ohne diese Vorurteile und Stereotype klarkommen kann, weil die eben auch ganz für uns ganz ökonomisch sind. Weil wir so in Situationen schnell einschätzen können. Das ist in bestimmten Situationen sehr hilfreich, wenn wir beispielsweise auf der Straße sind und wir sehen viele unterschiedliche Personen. Dann ist das sinnvoll für uns, diese schnell einteilen zu können, nach Geschlecht, nach Ethnie, nach Alter und Ähnlichem. Problematisch wird es halt dann, wenn es wirklich in der Schule ist und SchülerInnen dann nicht mehr individuell wahrgenommen werden, sondern aufgrund ihrer sozialen Zugehörigkeiten. Und das kann dann eben weitreichende Konsequenzen haben. Also ich kann natürlich nicht für alle Lehrkräfte sprechen. Allerdings ja, ist es für die meisten Menschen einfacher, Stereotype zu haben und Vorurteile zu haben. Und man lernt diese eben auch schon von klein auf.
In welchen Bereichen in der Schule spielen denn Stereotype überhaupt eine Rolle?
Ehrlich gesagt, in sehr vielen. Das sind einerseits natürlich diese Bereiche der Urteile, Benotungen, Bewertungen, wo Stereotype und Vorurteile auch mit reinspielen können. Also wenn man beispielsweise eine unterschiedliche Note gibt oder einen Aufsatz unterschiedlich bewertet. Andererseits findet man Stereotype oder den Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen allerdings auch, wenn es um das Verhalten im Unterricht geht, also das Aufrufverhalten, aber auch das Feedback, was man als Lehrkraft SchülerInnen gibt und selbst sowas wie Blickkontakt oder das Nähe-Distanz-Verhalten kann schon durch Stereotype beeinflusst werden. Und darüber hinaus sind es dann natürlich auch so Entscheidungen im Schulkontext, also beispielsweise Übergangsentscheidungen von der Grundschule in die weiterführende Schule, aber auch von wie es nach dem Abitur weitergeht, quasi kann da auch nochmal eine Rolle spielen. Aber auch so etwas wie Hochbegabtenförderung. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener für eine Hochbegabtenförderung empfohlen werden. Bei gleicher Leistung. Und da kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen, also wenn man sich die Bewertung oder Benotung anschaut und dann andererseits das Verhalten im Unterricht, dann ist das eine eher eine kontrollierte Situation, wenn man eine Klassenarbeit benotet, und das andere ist eher so eine spontane Situation im Klassenzimmer selbst. Da hat man wenig Zeit zu überlegen. Das läuft alles eher automatisch ab. Das ist tatsächlich noch ein bisschen anfälliger, oder diese Situationen sind noch ein bisschen anfälliger für Stereotype als so kontrollierte Situationen, wie beispielsweise das Benoten von Klassenarbeiten. Dieses verzerrte Verhalten im Unterrichtsgeschehen, das kann sich dann eben beispielsweise in den Noten zeigen. Und hier spricht man oft von Lehrkrafterwartungen. Lehrkrafterwartungen hängen mit Stereotypen zusammen. Lehrkrafterwartungen sind quasi das oder beschreiben das, was eine Lehrkraft zukünftig erwarten wird von einem bestimmten Schüler oder einer bestimmten Schülerin. Und da findet man so etwas, das nennt sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das bedeutet, dass wenn ich als Lehrkraft mich im Unterricht unterschiedlich verhalte, zum Beispiel einem Schüler in Deutsch weniger gutes Feedback gebe, ihn weniger aufrufe und vielleicht auch weniger herausfordernde Aufgaben gebe, hat dieser eine Schüler auch weniger Möglichkeiten, seine Fähigkeiten auszubauen und merkt in der Regel, dass weniger von ihm erwartet wird. Und wenn dieser Schüler dann in der nächsten Deutscharbeit tatsächlich schlechter abschneidet, fühle ich mich als Lehrkraft bestätigt, wobei es eben auf die Unterschiede vorher ankommt, beziehungsweise ankommen kann. Wenn ich dann sehe, okay, dieser Schüler hat tatsächlich jetzt nur eine 4 geschrieben, dann lag ich ja richtig damit, dass ich nur so wenig erwartet habe. Und das kann eben dann zu so einem, ja, Teufelskreis im Prinzip führen.
Ja. Genau, das ist ja auch was wir in unserem Alltag auch ganz oft erleben, diese self-fulfilling prophecies, ne? Das, also das, was wir denken über eine Situation, dann auch wirklich so eintrifft. Jetzt habe ich Ihre Texte ja so ein bisschen gelesen, und da ist mir aufgefallen, dass Sie eine Unterscheidung treffen zwischen expliziten und impliziten Einstellungen von Lehrkräften. Können Sie uns diese mal genauer erklären?
Ja, klar. Implizit bedeutet automatisch. Also implizite Einstellungen werden automatisch aktiviert, sobald ich, wenn man es förmlich ausdrückt, ein Einstellungsobjekt sehe. Das kann also sowohl eine Person sein, das kann aber auch ein Gegenstand sein. Sobald ich das sehe, aktiviere ich automatisch die Assoziation, die ich damit verbinde. Und wir können implizite Einstellungen nicht direkt berichten, sondern sie liegen außerhalb unseres Bewusstseins. Und explizite Einstellungen können wir bewusst reflektieren und auch berichten. Ich kann also fragen, wie findest du Schüler XY? Und ich kann das explizit sagen. Meine implizite Einstellung kann ich nicht so direkt ausdrücken. Und das bedeutet auch, dass wir implizite Einstellungen auch nur schwer erheben können in unseren Studien. Da müssen wir dann auf andere Methoden zurückgreifen, also auf bestimmte Verhaltensmaße beispielsweise. Und wir haben in vielen Studien für explizite Einstellungen dann einfach Fragebögen verwendet, so ganz klassisch, wie man es kennt. Und für implizite Einstellungen dann etwas, was sich impliziter Assoziationstest nennt. Das haben wir beispielsweise implizite Einstellungen gegenüber SchülerInnen mit türkischem Migrationshintergrund zu erfassen. Und bei diesem impliziten Assoziationstest werden die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmenden erfasst in einer Art Zuordnungsaufgabe. Da sitzt man vor einem Bildschirm und dann sieht man verschiedene Kategorien, in unserem Fall jetzt beispielsweise SchülerInnen mit türkischem Migrationshintergrund und SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Und dann hat man Namen, die auf den vermeintlichen Migrationshintergrund oder eben Nicht-Migrationshintergrund hindeuten. Und gleichzeitig hat man noch die Kategorien positiv-negativ und Adjektive, die positiv-negativ sind. Und das muss man einordnen. Und je nachdem, wie das alles gepaart ist, ist man in dem einen Teil schneller und in dem anderen weniger schnell. Das ist nur sprachlich sehr schwer zu beschreiben, wenn man es nicht bildlich zeigen kann. Wer sich selbst aber gerne mal bezüglich seiner impliziten Einstellung testen möchte, dem kann ich empfehlen, das einfach mal zu machen. Es gibt von der Harvard-Universität einen Test oder diesen Test beim Project Implicit nennt sich das. Da kann man im Internet einfach draufgehen und da kann man zu verschiedenen Bereichen seine impliziten Einstellungen testen mit diesem impliziten Assoziationstest und man bekommt auch direkt danach sein Ergebnis. Das ist ganz interessant. Und ja, diese Tests, die gehen darauf zurück, dass man davon ausgeht, dass Konzepte, die im Kopf stärker miteinander verknüpft sind, auch schneller bedient werden können. Mhm. Also es ist schon so, dass wenn ich Jungs und Mathe miteinander verknüpfe und Mädchen und Deutsch, dann kann ich die jeweiligen Wörter, die erscheinen, schneller anklicken, als wenn da jetzt stehen würde Mädchen und Mathe und Jungs und Deutsch. Darauf geht das zurück. Leider zeigt sich in unseren Studien immer wieder, dass Lehrkräfte implizit eben negativ eingestellt sind gegenüber SchülerInnen mit türkischem Migrationshintergrund, aber auch gegenüber SchülerInnen mit niedrigem sozioökonomischen Status beispielsweise. Und explizit finden wir dann oft das Gegenteil, also dass sie positiv eingestellt sind. Und da geht man eigentlich davon aus, dass positive, explizite Einstellung auch was mit sozial erwünschtem Antwortverhalten zu tun haben. Also dass Versuchsteilnehmende eben sich selbst korrigieren und das antworten, was sozial akzeptiert ist.
Ja, das ist also eigentlich, da bin ich dann jetzt auch schon beim nächsten Punkt. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob es überhaupt problematisch ist, wenn die implizite und die explizite Einstellung der Lehrkräfte im Blick auf ihre Schülerinnen so auseinandergeht, weil Sie jetzt ja auch schon beschrieben haben, dass das den Lehrkräften teilweise ja auch irgendwie schon auch bewusst ist. Wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, das kann Vor- und Nachteile haben. Der Vorteil ist vielleicht, dass natürlich nicht nur implizite Einstellungen handlungsleitend sind, sondern eben auch explizite Einstellungen. Und wenn diese positiv sind, selbst wenn es ist, um sozial akzeptierter zu sein, kann das generell auch positive Folgen haben. Also es muss gar nicht immer so sein, dass man explizit positiv ist, nur um gegenüber der Gesellschaft positiv dazustehen, sondern auch, um sich selbst besser zu fühlen beispielsweise, um sein eigenes Selbstbild stabil zu halten oder ähnliches. Auch das sind Punkte, die dafür sprechen, warum man explizit positiv ist. Man kann aber auch einfach explizit positiv eingestellt sein, aber das Implizite, was oft sehr schwer zu verändern ist, tatsächlich schwerer zu verändern als das Explizite, das kann dann häufiger eben weiterhin auch negativ sein, weil es früher erlernt wurde und eben stabiler ist. Und das bedeutet, dass die expliziten Einstellungen, die eben auch in der Schule eine Rolle spielen, durchaus auch eine positive Folge haben können. Mhm. Aber leider ist das Problem natürlich, dass implizite Einstellungen trotzdem negativ sind, auch handlungsleitend sind und gerade in so spontanen Situationen, also was ich vorhin beschrieben hatte, wenn Lehrkräfte im Unterricht selbst sind und jemanden aufrufen, spontan Feedback geben oder mit jemandem weniger Blickkontakt haben oder ähnliches, das geht häufig auf die impliziten Einstellungen zurück. Und da kann es dann eben aufgrund der impliziten Einstellung weiterhin auch zu Verzerrungen kommen. Mhm. Und ja, dadurch, dass die impliziten Einstellungen außerhalb unserer Kontrolle sind, ist es eben auch wirklich schwer, da ranzukommen.
Ja, das heißt, Sie müssen in Ihren Studien auch immer mit diesen impliziten und expliziten Einstellungen arbeiten. Zum Beispiel bei dem Projekt StereoDisc. Da haben Sie mit Kolleginnen Stereotype als Hindernisse für professionelle Diagnostik im inklusiven Schulkontext untersucht. Und Sie haben sich genau angesehen, wie sich Lehramtsstudierende in diesem Fall ihre förderbedürftigen SchülerInnen vorstellen. Und zwar hatten Sie da die Bereiche der autistischen SchülerInnen, solche mit Down-Syndrom und auch SchülerInnen mit Lese-Rechtschreibschwäche. Was haben Sie denn dabei herausgefunden?
Genau, in der Studie, die bestand eigentlich aus zwei Teilen. In der ersten Studie haben wir qualitative Interviews geführt mit 13 Lernstudierenden, um die Inhalte der Stereotype aufzudecken. Und die haben wir dann in einer zweiten Fragebogenstudie mit 213 Lernstudierenden weiter validiert. Und da haben wir Unterschiede je nach Gruppe gefunden. Wenn man es ganz kurz fassen würde, dann würde man sagen, autistische SchülerInnen sind wenig warm und mittelmäßig kompetent. SchülerInnen mit Down-Syndrom sind sehr warm, dafür wenig kompetent. Und SchülerInnen mit Dyslexie oder Legasthenie sind weniger warm und wenig kompetent. Das ist so ein gängiges Stereotypmodell, dass man Stereotype in Wärme und Kompetenz aufteilt. Und wir haben in dieser Studie diese Dimensionen dann noch erweitert und weitere Analysen durchgeführt, weil einerseits die Stereotype stark variierten je nach Gruppe und andererseits auch um zu schauen, ob diese Dimensionen die richtigen für den Schulkontext und für diese drei Gruppen sind. Und dabei zeigte sich, dass die drei Gruppen auch in anderen Bereichen Stereotyp beschrieben werden. Also bei autistischen SchülerInnen haben wir zum Beispiel gefunden, dass diese mit akademischer Kompetenz verknüpft werden. Und da ist ganz interessant, weil es wirklich spezifisch die akademische Kompetenz ist, nicht Kompetenz generell. Das heißt, sie werden nicht unbedingt als selbstständig oder ähnliches beschrieben, sondern wirklich als intellektuell sehr fähig sozusagen. Sie werden aber auch mit Verhaltensproblemen assoziiert und eben mit geringer Wärme und geringen sozialen Kompetenzen. Und bei SchülerInnen mit Down-Syndrom war es so, dass die als sehr warm und sehr sozial kompetent beschrieben werden, aber eben als wenig intelligent. Und bei dem Bereich der Verhaltensprobleme war es da auch eher wenig, also wir haben wenig Verhaltensprobleme gefunden bezüglich der SchülerInnen mit Down-Syndrom. Das einzige Adjektiv, was signifikant mit der Gruppe assoziiert wurde, war das Adjektiv seltsam. Das haben wir noch zu den Verhaltensproblemen hinzugeordnet in der Faktorenanalyse. Und bei den SchülerInnen mit Down-Syndrom schien es so, dass sie Stereotyp als SchülerInnen angesehen werden, die sich zwar anstrengen, aber einfach nicht so kompetent sind wie andere SchülerInnengruppen. Und gerade diese Kombination aus geringer Kompetenz und hoher Wärme kann dazu führen, dass wir als wahrnehmende Person dann so etwas wie Mitleid oder Sympathie damit verknüpfen. Und das kann einerseits dazu führen, dass wir eher bereit sind, Hilfe zu leisten, aber andererseits kann das auch zu sowas wie herablassendem Verhalten führen. Genau, und bezüglich der SchülerInnen mit Legasthenie, da waren wir selbst sehr überrascht von den Ergebnissen, weil die überraschend negativ waren tatsächlich. Und im Einklang auch mit früheren Untersuchungen über Lernschwierigkeiten wurden die SchülerInnen mit Legasthenie als Stereotyp als weniger intelligent angesehen als andere SchülerInnen. Und das ist besonders interessant, weil das eben im Widerspruch steht zu der Tatsache, dass ein Schüler oder eine Schülerin keine geistige Behinderung haben darf, um formell mit Legasthenie diagnostiziert zu werden. Somit steht das tatsächlich so ein bisschen im Widerspruch, dieses gefundene Stereotyp, also mit der Gruppe assoziierte Stereotyp und wie es tatsächlich ist. Und SchülerInnen mit Legasthenie werden generell als wenig kompetent eingestuft. Und das kann natürlich aus so einer Verallgemeinerung resultieren, dass man geringe Lese- oder Schreibkompetenz eben auf intellektuelle Fähigkeiten, also damit verbindet. Und das wirft die Frage auf, ob angehende Lehrkräfte die diagnostischen Kriterien für Legasthenie vielleicht auch nicht so genau kennen. Es sind ja auch angehende Lehrkräfte, das muss man dazu sagen. Es sind keine Lehrkräfte im Beruf gewesen. Aber auch was die Wärme angeht, wurde diese Gruppe niedriger als erwartet beurteilt. Und ja, insgesamt also weniger kompetent als diejenigen mit Autismus, aber kompetenter als diejenigen mit Down-Syndrom. Mhm. Und bei den Wärmebewertungen war es im Prinzip genau umgekehrt. Weniger warm als SchülerInnen mit Down-Syndrom, aber wärmer als diejenigen mit Autismus.
Also da sieht man wirklich, wie viele Faktoren bei diesen Stereotypen mitspielen und auch zum Beispiel bei der Leserechtschreibschwäche schon auch Stereotype, die wirklich schon sehr alt sind. Na, also dieser Blick, dass das Kind dann vielleicht nicht entsprechend intellektuell ist, in so einem Zusammenhang. Es ist schon interessant, dass sich Stereotype da oft auch sehr, sehr hartnäckig halten, leider.
Und, leider, ja.
Ja, da kommen wir jetzt gleich zu dem nächsten, zu meiner nächsten Frage. Sie haben jetzt über diese ganzen unterschiedlichen Zuordnungen gesprochen, was Sie da rausgefunden haben. Sehr vielfältige, interessante Ergebnisse. Was machen Sie dann mit diesen Ergebnissen?
Also erstmal sind wir gerade dabei, einen weiteren Artikel zu schreiben, der sich dann auch eben die impliziten Einstellungen anschaut, weil das haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Mhm. Auf lange Sicht hoffen wir idealerweise, dieses gewonnene Wissen, also über die Inhalte der Stereotype und der Zuschreibungen, dass wir dieses Wissen dafür nutzen können, um konkrete Interventionen zu planen. Mhm. Also um die diagnostischen Prozesse in der Schule zu verbessern, um Lehrkräfte darauf aufmerksam zu machen, welche Stereotype es gibt und wie man den Einfluss dieser Stereotype verhindern kann, sodass sie beispielsweise weniger stereotypgeleitet urteilen. Also auch, inwiefern sie dazu beitragen können, dass die SchülerInnen individueller wahrgenommen werden. Eben auch gerade im Bereich der Förderbedarfe. Mhm. Also gerade hier ist die diagnostische Kompetenz sehr wichtig. Das versuchen wir gerade zu verknüpfen in einer weiteren Studie, die wir durchgeführt hatten, wo wir die diagnostische Kompetenz mit den Stereotypen verknüpfen und schauen, inwiefern diagnostische Urteile dann auch von Stereotypen geleitet werden und wie wir da entgegenwirken können. Und das ist, wie gesagt, gerade im Bereich der Förderbedarfe so wichtig, weil wenn man sich beispielsweise autistische SchülerInnen anschaut, dann ist das ja ein Autismus-Spektrum. Ja. Man denkt oft Stereotyp. Man kennt man eine autistische Person, dann kennt man alle autistischen Personen und das ist eben überhaupt nicht der Fall, sondern da gibt es eine große Varianz und wie sich Autismus äußert, ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade diese verallgemeinerte Wahrnehmung wird den SchülerInnen überhaupt nicht gerecht. Und ja, da müssen wir halt schauen, wie man da wegkommt, dass man nur so was Verallgemeinertes darüber denkt, sobald jemand so ein Label wie Autismus trägt und wie man da dahin kommt, dass eben auch diese Kinder sehr individuell unterschiedlich sind.
Ja, genau. Dazu gibt es übrigens auch schon einen Sitzenbleiben-Podcast zu dem Thema SchülerInnen im Autismus-Spektrum. Also wer sich für dieses Thema interessiert, kann gerne bei uns auf der Website sich diesen Podcast auch anhören. Ich habe den Eindruck, dass der Einfluss von Stereotypen in der Schule in Deutschland noch gar nicht so erforscht ist. Sehen Sie das auch so? Warum ist das so? Und sind da andere Länder schon wirklich weiter als wir in der Forschung?
Ich glaube, Deutschland hat aufgeholt. Mhm. Lange Zeit war Deutschland da hinten dran, aber spätestens seit dem sogenannten PISA-Schock spielt das Thema Chancengerechtigkeit oder Bildungsungleichheit ja eine deutlich größere Rolle im Bildungssystem und eben auch in Deutschland. Und als ein möglicher Risikofaktor, wenn es eben um Chancengerechtigkeit geht, gelten auch Stereotype und Vorurteile von Lehrkräften. Das ist natürlich nicht der einzige Risikofaktor, wenn es um Bildungsungleichheiten geht, aber einer. Und seitdem ist diese Erforschung der Stereotype und Vorurteile zumindest angestiegen in Deutschland oder auch losgegangen, vielleicht auch erst im Bildungskontext. Und was die Erforschung der Stereotype, der Vorurteile und auch so etwas wie der verzerrten Urteile, die ja daraus resultieren, angeht, ist Deutschland mittlerweile ganz gut aufgestellt, zumindest was einige soziale Gruppen angeht. Also wenn es beispielsweise um SchülerInnen mit türkischem Migrationshintergrund geht oder wenn es um den sozioökonomischen Status geht, um das Geschlecht, da ist Deutschland ganz gut dabei. Ich glaube, bei den unterschiedlichen Förderbedarfen, da sind wir ja gerade dran, aber ich glaube, da gibt es noch Aufholbedarf. Und auch was andere Themen angeht, wie zum Beispiel queere SchülerInnen oder ähnliches, da gibt es auch noch einiges an Aufholbedarf. Und in den USA war das schon viel eher Thema und wird dort auch schon deutlich länger untersucht. Aber ich glaube, wo international generell noch Forschungsbedarf herrscht, ist beispielsweise in der qualitativen Forschung über die Inhalte der Stereotype, so wie wir es auch in der Studie gemacht haben, die ich gerade beschrieben habe. Das wird noch nicht so häufig gemacht, dass man wirklich mal herausfindet, was wird denn jetzt konkret mit bestimmten sozialen Gruppen verknüpft. Das gibt es generell noch nicht so viel. Was auch noch fehlt, ist ein intersektionaler Blick. Also, dass wir uns nicht nur einer Gruppe zuordnen oder eine Kategorie anschauen, sondern eben mehrere. Also ein Kind bringt ja so viel mit und eben nicht nur einen Migrationshintergrund. Ja. Und in der Forschung wird sich aber häufig auf genau eine soziale Gruppe konzentriert. Und das ist auch wichtig, damit man das explizit für eine Gruppe zeigen kann. Aber es muss eben erweitert werden, weil es deutlich mehr gibt. Mädchen und Jungs und hohen und niedrigen sozioökonomischen Status, nur um die offensichtlichen zu nennen. Und da spielt noch so viel mehr mit rein. Es gibt in einigen anderen Ländern, beispielsweise in Holland, eine sehr interessante Studie, wo die auch wirklich an die Schulen gegangen sind, wo dort die impliziten und expliziten Einstellungen der Lehrkräfte erfasst wurden und man dann auch konkret geschaut hat, inwiefern sich das auf das Verhalten der Lehrkräfte oder auf die Benotungen auswirkt. Und das fehlt in Deutschland tatsächlich noch so ein bisschen. Aber generell sind genauere Untersuchungen, was denn spezifisch im Unterricht passiert, wirklich noch dringend vonnöten. Also wir bräuchten zum Beispiel mehr Videostudien, wie Lehrkräfte im Unterricht handeln, ob wir da unterschiedliches Verhalten aufgrund von Stereotypen und Vorurteilen ausfindig machen können und ähnliches.
Im Kontext Ihrer Studie gucken Sie sich bei den Stereotypen, das finde ich sehr interessant, auch Vornamen an. Und wie diese von uns und von den Lehrkräften natürlich auch interpretiert werden. Sie haben einen Aufsatz dazu veröffentlicht mit einem sehr schönen, spannenden Titel. Sag mir, wie du heißt, dann sage ich dir, wie du bist. Eine Untersuchung von Vornamen. Und da merkt man dann schon gleich, worum es gehen wird. Also der Kevin, das ist das Problemkind, klar. Der Mohammed, das ist eben das Kind mit Migrationsgeschichte und die Charlotte, die ist ganz sicher aus gutem Haus. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es genau so?
Dass die Kinder so sind, stimmt natürlich nicht. Es geht eher darum, wie die Kinder aufgrund ihrer Vornamen wahrgenommen werden. Und Vornamen sind einerseits dazu da, Menschen einen individuellen Marker zu geben, aber andererseits transportieren Vornamen eben auch soziale Identitäten. Und beispielsweise gibt es ja nur wenige Vornamen, die genderneutral sind. Und wir können also ziemlich schnell einordnen, ob eine Person männlich oder weiblich ist, wenn wir den Vornamen lesen. Genauso sind Vornamen eben auch kulturell geprägt. Also Menschen mit bestimmten ethnischen Hintergründen vergeben oft auch Vornamen, die eben aus dieser Ethnie stammen, hat oft auch was mit Religiosität zu tun. Ist ja in Deutschland auch oft der Fall, dass man Namen hat, die zum Beispiel aus der Bibel stammen oder ähnliches. Und die Forschung findet auch, dass beispielsweise Eltern mit niedrigem sozioökonomischen Status andere Namen vergeben als Eltern mit hohem sozioökonomischen Status. Und aus diesen unterschiedlichen Präferenzen bei der Namensgebung sind Vornamen eben mit bestimmten sozialen Gruppen verknüpft. Und diese sozialen Gruppen wiederum sind mit Stereotypen und Vorurteilen verknüpft. Und in der Studie, die Sie angesprochen haben, konnten wir eben zeigen, dass nur wenige Vornamen tatsächlich gleich wahrgenommen werden. Also dass mit den Vornamen, dass die ausreichen, muss man ja eigentlich sagen, dass wir mehr oder weniger Attraktivität, mehr oder weniger Intelligenz oder auch mehr oder weniger gute Schulleistung mit diesem Namen verknüpfen. Der Name steht natürlich nur stellvertretend für eine soziale Gruppe, aber dennoch ist es ganz schön traurig, dass sowas schon direkt am Vornamen festgemacht wird.
Ja, also da könnte man wirklich sagen, für zukünftige Eltern, man muss wirklich Augen auf bei der Namenswahl. Weil wenn man sieht, dass in so einem kleinen Begriff dann wirklich so viel drinsteckt für das Gegenüber, das ist schon Wahnsinn. Sie haben es schon so ein bisschen erwähnt. Warum eignen sich denn dann wirklich diese Vornamen einfach so gut, Vorurteile zu transportieren? Also es liegt sicher zum einen einfach auch in dieser kurzen Essenzform dieses Vornamens.
Ja, genau. Also wie Sie schon sagten, im Prinzip eigentlich aus den oben genannten Gründen, weil Vornamen eben mehr sind als individuelle Identitätsstifter, sondern eben auch ein Marker für kulturelle, soziale, ethnische und so weiter Zugehörigkeiten. Zumindest vermeintlich. Denn eigentlich hat man natürlich einfach nur den Vornamen, der nicht mehr sagt, als dass ich eine Person damit ansprechen kann. Aber aufgrund der Tatsache, dass Vornamen diese verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten beinhalten, läuft man eben Gefahr, jemanden lediglich aufgrund des Vornamens einzuschätzen. Personen in der Forschung, nicht nur in Deutschland, machen sich das natürlich auch zunutze, weil in vielen Studien dann häufig auch nur der Vorname genutzt wird, um beispielsweise bestimmte Gruppen abzubilden. Es gibt Studien, wo ein Aufsatz einmal mit dem Namen Murat, einmal mit dem Namen Max überschrieben wird. Also wirklich der identische Aufsatz und es wird lediglich der Name getauscht und dennoch wird dieser unterschiedlich bewertet. Und das liegt eben daran, Murat hat vermeintlich eine Migrationsgeschichte und Max kommt vermeintlich aus einem guten Elternhaus und der Name dient somit stellvertretend für den ethnischen Hintergrund. Und anhand wirklich vieler Studienergebnisse weiß man leider, dass ein Vorname da tatsächlich ausreicht. Und man kennt es ja tatsächlich auch leider auch aus anderen Bereichen. Also je nach Vornamen und auch Nachnamen gibt es ja auch Forschung, die zeigt, dass man weniger häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wird oder zu Wohnungsbesichtigungen oder Ähnlichem.
Und jetzt gucken wir uns nochmal die Lehrkräfte dann an in diesem Zusammenhang. Sind sich denn die meisten dieser Lehrkräfte überhaupt bewusst, dass sie zum Beispiel durch Vornamen so leicht zu beeinflussen sind, also zum Beispiel auch in der Notengebung oder auch ihr Verhalten dadurch beeinflusst wird?
Ich vermute zum Teil schon, denn Vornamen werden ja häufig auch absichtlich so verwendet, zum Beispiel in bestimmten Comedy-Formaten oder Ähnlichem, wo dann absichtlich bestimmte Namen mit bestimmten Charakteren verknüpft werden oder Ähnlichem. Daher weiß man sicherlich bei bestimmten Namen, dass man da einige Stereotype hat. Sie haben jetzt vorhin das Beispiel Kevin genannt, wo man vielleicht dann bestimmte Stereotype hat oder Ähnliches. Ich gehe aber nicht unbedingt davon aus, dass Lehrkräfte sich darüber im Klaren sind, dass das im Prinzip für alle Vornamen gilt. Das heißt, für alle Kinder und Jugendlichen, die sie in ihrer Klasse haben, haben sie im Prinzip bestimmte Stereotype und Erwartungen aufgrund dessen. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Das sind eher so diese typischen Namen, die man eben kennt. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass Lehrkräfte natürlich viel mehr Informationen haben als nur den Vornamen. Und das bedeutet einerseits, dass sie viel mehr Informationen haben, anhand welcher Stereotype aktiviert werden können. Aber andererseits heißt das auch, sie haben viel mehr Informationen, um SchülerInnen individuell wahrzunehmen. Und da muss man auch sagen, dass Lehrkräfte sich zwar von Stereotypen leiten lassen, das findet auch die Forschung, aber dass sie trotzdem sich nicht nur von Stereotypen leiten lassen, sondern diagnostisch auch relativ akkurat sind. Also Lehrkräfte sind jetzt nicht nur geleitet von ihren Stereotypen. Das muss man hier, glaube ich, auch ganz klar erwähnen.
Und darum geht es Ihnen ja auch, die Lehrkräfte in Zukunft einfach noch besser zu unterstützen, sich dann ihrer eigenen Vorurteile bewusst zu werden. Und das gilt ja auch nicht nur im Schulkontext, sondern das ist ja für uns alle hilfreich, dass wir uns dessen ein bisschen bewusster sind. Ja, da ist dann gleich meine Frage, wie kann das denn passieren?
Ja, ich wünschte, ich könnte das jetzt genau beantworten. Das kann ich leider gar nicht so einfach beantworten. Es gibt vielfach Bestrebungen, tatsächlich geeignete Interventionen zu entwickeln, um den Einfluss geringer zu machen. Dass man ihn ganz ausschaltet, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Ja, ein beliebtes Beispiel, wenn es um Stereotype und Vorurteile und die Reduktion dieser geht, ist die Kontakttheorie. Man kann es auch als Intervention planen, aber es ist auch etwas, was im Leben häufig passiert, dass man mehr Kontakt zu Personen hat, die eben einer anderen sozialen Gruppe angehören. Mhm. Und das kann zu reduzierten Vorurteilen und Stereotypen führen. Das liegt daran, dass man die Personen bzw. die Gruppen dann besser kennenlernt, also mehr über die erfährt, mehr Wissen über diese Gruppen erlangt und man dann auch weniger negative Emotionen entwickelt und mehr Empathie und gleichzeitig auch die Perspektivenübernahme besser gelingt. Also man kann sich besser in die Situation hineinversetzen und das verhilft tatsächlich dazu, Stereotype und Vorurteile abzubauen. Das gelingt besonders dann, wenn der Kontakt auch positiv ist, also zum Beispiel bei Freundschaften. Es gelingt auch dann besonders gut, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die müssen nicht erfüllt sein, aber die machen das Ganze noch etwas leichter, also dass man gemeinsame Ziele verfolgt oder den gleichen Status hat. Es gibt Interventionen, die auch spezifisch zum Beispiel darauf ausgerichtet sind, dass man Personen kennenlernt, die zu einer anderen sozialen Gruppe gehört, über welche man Stereotype hat und dass man dann eben Personen kennenlernt, die nicht unbedingt diesen Stereotypen entsprechen. Das hat auch ganz positive Effekte, kann aber auch dazu führen, dass man diese Person nur als Ausnahme wahrnimmt. Wenn man sich aber jetzt überlegt, wenn man beim Beispiel Migrationshintergrund ist, dann ist der Anteil an Personen mit Migrationsgeschichte ja steigen, gerade jetzt in der Grundschule beispielsweise. Und das kann natürlich langfristige Effekte haben. Also, dass die Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, ja schon ganz anders aufwachsen und schon viel mehr Kontakt haben und das so entsprechend eben sich anders auswirken kann. Aber abgesehen von der Kontakttheorie gibt es auch die Möglichkeit, die diagnostischen Kompetenzen zu fördern, so wie wir es auch in dem StereoDisc-Projekt machen wollen. Und auch dies wurde als positiver Einfluss gefunden, wenn es um den Einfluss von Stereotypen geht. In diesem Zusammenhang kann es eben auch helfen, aufzuklären über die eher bewussten und eher unbewussten Prozesse. Also, dass man eben auch erklärt, nicht nur die diagnostische Kompetenz stärkt, sondern eben auch erklärt, in welchen Bedingungen, ob es eher spontane Situationen sind oder eher kontrollierte Situationen, wo man da eben bei der Diagnostik dann auch besonders aufpassen muss. Und auch dieses Aufmerksammachen ist durchaus etwas, was als Intervention getestet wird. Also aufmerksam machen über die eigenen Stereotype, die eigenen Vorurteile. Das wird in der Forschung häufig Bias Awareness genannt, also das Versuchen, sich seiner eigenen Stereotype und Vorurteile bewusst zu werden. Das kann hilfreich sein und ist daher auch ein wichtiger Schritt. Und man sollte, also das Bewusstwerden kann wichtig sein und auch das, die eigenen Einstellungen zu reflektieren. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also dass man zum Beispiel auch retrospektiv darüber nachdenkt, oh, habe ich da vielleicht unterschiedlich gehandelt? Auch das kann schon dazu dafür hilfreich sein, sich seiner eigenen Stereotype bewusst zu werden. Besonders wirksam ist so eine Bias-Awareness-Intervention, wenn man explizit Anlässe schafft, in denen man eben vielleicht auch über seine eigenen Stereotype und Vorurteile stolpert. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Doctor's Riddle, und das wird häufig verwendet. Das ist ein ganz interessantes Rätsel, dessen Aufklärung ich jetzt nicht sagen möchte, aber was man ja vielleicht auch mal verlinken kann. Da wird einem bewusst, dass man in bestimmten Bahnen denkt und vielleicht nicht darüber hinaus. Diese Frage, inwiefern man Stereotype und Vorurteile verändern kann oder auch den Einfluss davon verringern kann, ist wirklich gar kein so leichtes Feld, muss ich sagen. Denn auch wenn ich beispielsweise in Lehrveranstaltungen mit meinen Studierenden darüber spreche, welche Stereotype es gibt, zum Beispiel insbesondere hinsichtlich des schulischen Kontexts, muss ich mir auch gleichzeitig darüber bewusst sein, dass ich diese Stereotype dadurch verstärken kann oder Menschen erst auf diese Stereotype aufmerksam mache. Deswegen ist es wirklich so eine Gratwanderung. Also das ist gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Und vieles ist auch tatsächlich, funktioniert auch nur kurzfristig und hat gar nicht so langfristige Effekte. Was aber auch gefunden wurde, was hilfreich ist, ist wirklich so etwas wie die Schulkultur. Also auch die Schulleitung selbst da eine sehr positive Einstellung hat und sehr offen gegenüber Vielfalt ist, offen gegenüber Diversität und so weiter, dann wirkt sich das in der Regel auch auf das gesamte Kollegium aus. Und sowas hat zumindest positive Effekte, um sich selbst zu reflektieren und um über so etwas nachzudenken.
Sie erforschen ja nicht nur die Stereotype in der Schule, sondern jetzt seit einiger Zeit auch die Sprache von Lehrkräften in diesem Zusammenhang. Das finde ich auch unglaublich spannendes Thema. Sie gucken sich also an, wie wird die Sprache durch Stereotype beeinflusst? Können Sie uns dazu ein bisschen was erklären?
Dass auch Sprache sich durch den Einfluss von Stereotypen verändert, ist eigentlich schon relativ lange bekannt. Da gibt es schon Aufsätze aus den 70ern, die das annehmen. Zum Beispiel, dass Lehrkräfte positiver sprechen, wenn sie mit SchülerInnen reden, gegenüber diesen sie auch positiv eingestellt sind, und eben umgekehrt, dass sie negativer sprechen bei SchülerInnen, wo sie negativ eingestellt sind. Und gerade die Sprache hat aber auch viel mit den aus den Stereotypen resultierenden Erwartungen zu tun. Wenn ich also hohe Leistungen von einem Kind erwarte, dann passe ich auch meine Sprache an. Zum Beispiel verwende ich dann eine akademischere Sprache. Also im Matheunterricht könnte das so aussehen, dass ich eher mathematische Fremdwörter verwende und generell mathematische Begrifflichkeiten verwende, während ich dann bei SchülerInnen, von denen ich weniger erwarte, auch eine eher einfache Sprache verwende mit eher wenigen Fachbegriffen. Und das resultiert natürlich in einem unterschiedlichen Input für die jeweiligen SchülerInnen. Und das wiederum kann dann Konsequenzen haben. Also ein Kind lernt viel, wird mathematisch gefordert, und das andere Kind wird weniger gefordert, bekommt gar nicht diesen Input mit den mathematischen Fachbegriffen. Und auch die Menge kann abweichen. Also mit dem Kind rede ich dann vielleicht auch weniger und mit dem anderen mehr. Und hier in diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel auch den Feedback-Bias. Dieser zeigt sich in, ja, nicht nur in neuerer Forschung, aber wird neuerdings auch in Deutschland durchaus untersucht. Und da findet man, dass die Sprache des Feedbacks bei benachteiligten SchülerInnen positiver ist als bei denen, die nicht benachteiligt sind. Also beispielsweise findet man, dass die Sprache bei SchülerInnen mit Migrationshintergrund positiver ist als bei denen ohne Migrationshintergrund. Gleichzeitig ist aber der Inhalt weniger förderlich. Entsprechend zu dem, was ich gerade beschrieben hatte, also zum Beispiel weniger Fachbegriffe. Und sie bekommen dann eben weniger Hilfe und weniger gute Hinweise, wie sie sich verbessern können oder wie sie etwas ändern können. Und das liegt an sowas wie der sogenannten Überkorrektur. Also man möchte besonders freundlich sein, wenn man weiß, man ist da eigentlich negativ eingestellt. Hat aber natürlich nicht unbedingt positive Konsequenzen für die Kinder dann. Und das tritt insbesondere auch dann auf, wenn es mehr Bewertungsspielraum gibt bei Lehrkräften, also zum Beispiel eher dann bei Aufsätzen oder Ähnlichem. Und ich möchte mir auch so etwas wie den Feedback-Bias anschauen in der Sprache, auch gerade im Unterricht, also nicht nur explizit Feedback für einen Aufsatz oder Ähnliches, sondern auch spontanes Feedback im Unterricht zum Beispiel. Also was passiert da im Unterricht tatsächlich bei den Lehrkräften und darüber hinaus dann auch so etwas, mit wem sie mehr oder weniger geredet haben im Unterricht. Und auch, also es gibt auch Forschung dazu, die zeigt, dass die Emotionen unterschiedlich sind und auch die möchte ich mir anschauen. Das, was ich vorhin auch schon kurz sagte, ob ich zum Beispiel oder ob Lehrkräfte positiver sprechen, wenn sie mit SchülerInnen sprechen, wo sie auch positiv eingestellt sind. Und gleichzeitig möchte ich mir anschauen, ob sie beispielsweise eher stereotype Wörter verwenden bei stereotypisierten Gruppen. Also generell neigen Menschen dazu, ihre Stereotype bestätigen zu wollen, weil das der einfachere Weg ist. Also es braucht deutlich weniger kognitive Ressourcen. Und gleichzeitig findet man, dass selbst wenn ein Stereotyp nicht bestätigt werden kann, stereotype Begriffe immer noch verwendet werden in der Sprache. Aber dann eben negiert werden. Also geht man beispielsweise davon aus, dass eine Gruppe leistungsschwach ist, aber man dann jemanden vor sich hat, der leistungsstark ist, dann würde man in diesem Fall eher sagen, nicht leistungsschwach statt leistungsstark. Genau, und solche Details möchte ich mir tatsächlich angucken. Es ist wirklich relativ kleinteilig, aber auch ich finde es ziemlich spannend, konkret in die Sprache zu gehen, weil Stereotype eben auch viel im Unterricht übertragen werden und man auch findet, dass SchülerInnen das durchaus wahrnehmen. Also die können das durchaus so sehr gut einschätzen, ob die Lehrkraft jetzt hohe oder niedrige Erwartungen hat.
Als kleiner Ausklang unseres Gesprächs, wir haben jetzt sehr viel über die unterschiedlichen Stereotype gehört. Sind Stereotype grundsätzlich immer etwas, was man vermeiden sollte? Wir wissen inzwischen, man kann es gar nicht vermeiden, so sehr man auch will. Oder gibt es eigentlich auch eine positive Seite der Stereotype? Wie helfen uns denn eigentlich Stereotype?
Ich würde sagen, wir brauchen Stereotype und wir brauchen Vorurteile. Um in einer Welt voller Eindrücke klarzukommen, müssen Menschen Stereotype haben. Also man möchte diese Welt irgendwie meistern und Stereotype und Vorurteile helfen uns dabei. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Wenn wir Personen auf der Straße treffen, dann können wir dadurch relativ schnell einschätzen, wie eine Person ist. Wir können damit komplett falsch liegen, aber es hat eben keine großartigen Konsequenzen. Für uns ist es erstmal hilfreich. Und wir können so die Welt um uns herum sehr gut einordnen. Wenn ich beispielsweise, das mache ich gerne in meiner Lehrveranstaltung, wenn ich ein Foto machen möchte vor dem Eiffelturm und ich möchte jemanden fragen, wem ich denn jetzt mein Handy in die Hand gebe, dann helfen mir Stereotype und Vorurteile. Ich kann damit falsch liegen, aber sie geben mir eine Einschätzung darüber, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Und dafür ist es hilfreich, solange es eben keine Konsequenzen für diese Person hat. Wir liegen auch gar nicht so falsch mit unseren Stereotypen, zumindest nicht immer. Das Problem ist einfach nur, dass wir gerade in der Schule und gerade als Lehrkraft die die viel Verantwortung hat, auch für den weiteren Bildungsweg, da müssen wir eben individuell wahrnehmen und da müssen wir vorsichtig sein in Bewertungssituationen. Aber wenn wir auf der Straße sind, dann hat das keine Konsequenzen und da ist es für uns und ja, eigentlich ganz, ganz hilfreich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also die Stereotype helfen uns auch irgendwie, aber es ist weiter einfach wichtig, dass wir da genauer hingucken und genau dafür ist ja Ihre Forschung auch da. Für alle Hörerinnen, die jetzt mehr zu diesem Thema erfahren wollen, werden wir zum Beispiel das Projekt StereoDisc und weitere Informationen auch in den Shownotes und auf unserer Webseite veröffentlichen. Übrigens auch den Link zu diesem spannenden Test, zu unseren Einstellungen, den werde ich dann auch gleich mal machen. Und grundsätzlich finden Sie die Infos zu unseren Podcasts immer auf www.dipf.de. Und damit, liebe Frau Kleen, danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch Ihnen. Schön, dass Dankeschön. Ich hier sein durfte.